freue mich tatsächlich, wieder hier zu sein. Ein Stück weit an alter Wirkungsstätte. Mir geht es immer so, wenn ich Richtung Tübingen und Reutlingen fahre, spätestens bei der Wurmlinger Kapelle, da meldet mir mein Herz Heimatgefühle. Positive Gefühle, Heimatgefühle. Und ich bin diesmal anders angereist und dann ging mir das einfach bei der Burg Hohenzollern so. Als ich die gesehen habe, kriegte ich wieder Heimatgefühle und ich wusste ja schon, welche Gesichter und welche Geschwister ich auf jeden Fall sehen werde. Da kommen auch einfach alte Assoziationen. Mir geht es wirklich so, Arne Rose, dass ich mich total freue, hier zu sein und mich auch total gerne an die Zeit vor vielen Jahren dann auch erinnere, hier in der Gründungsphase sozusagen. Es sind einige Gesichter dazugekommen, die ich so noch nie gesehen habe, aber wir sind Familie und wir gehören zusammen und ich freue mich natürlich auch, euch zu sehen. Sehr schön. Ich starte mal so gleich durch, Psalm 139. Ich finde das übrigens ein sehr schönes Motto, was ihr euch da auserkoren habt. Sing mein Song. Das ist ja der Song von David, den wir hier eigentlich so miteinander singen. Also der lädt uns eigentlich ein, diesen Song mal so zu singen. Und ich denke mal so mit zu den bekanntesten Versen, die es in diesem Psalm 139 gibt, wir haben auch schon davon gehört, ist auf jeden Fall der Vers 14. Ich fange damit mal kurz an. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also das ist schon so ein tiefgehender Satz, der würde schon irgendwie reichen. Also ist ein Vers aus einem Lied, aber wir wollen ja das ganze Lied irgendwie auch angucken. Aber ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und das erkennt meine Seele. Also ist das positiv? Ist das lebensbejahend? Das ist ein cooles Wort, oder? Wunderbar. Ich weiß nicht, wer von euch diese Schokoriegel, ich glaube aus Amerika kommen, die kennt. Das ist der Wunderbar. Ich glaube, ein Riegel reicht und der Kalorienbedarf des Tages ist gedeckt. Ich habe mal zwei mitgebracht. Und zwar habe ich mir gedacht, zum einen möchte ich dir mal so weitergeben im Sinne einer persönlichen Bestätigung, dass du wunderbar gemacht bist. Ich habe irgendwie an dich so gerade so dich auserkoren. Wie heißt du, wenn ich fragen darf, mit Vornamen? Daniel. Das ist natürlich auch ein toller Name. Aber du kennst vielleicht auch den Vers, Gott sagt mal, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das möchte ich dir einfach mal so zusprechen. Ja? Also Namen bei Gott sind überhaupt nicht Schall und Rauch. Er kennt ja jeden persönlich und dich eben auch. Und wenn er an deinen Namen denkt, wenn er dich sieht, dann geht es dem Vater im Himmel auch ganz gut. Dem geht es so richtig, richtig gut. Und ich möchte dich einfach gerne ermutigen. Du bist ein wunderbarer Daniel, ein wunderbarer Mann. Und es ist schön, dass es dich gibt. Und der Vater freut sich über dich. Amen. Ich habe ja noch einen zweiten mitgebracht. Und auch wunderbar, ich gehe noch einmal raus hier und dachte ich, der ist für dich heute Morgen. Wunderbar bist du gemacht und irgendwie musste ich denken, du siehst ja diesen schönen Blumenstrauß da, ja? Und da kannst du dir irgendwie mal echt vorstellen, dass du in Gottes Augen so speziell bist und dieser Strauß, der steht natürlich für uns alle da und der steht aber auch speziell für dich da. Und das ist so, als hätte der Vater im Himmel oder dein guter Hirte Jesus den für dich gepflückt und den dahingestellt und dir dann einfach sagt, schau dir das an, wie geht's dir damit? Und so geht's dem Vater im Himmel mit dir auch. Jetzt, wo du sagst, hast du recht, Norbert. Und mir ist natürlich klar, ich hätte jetzt für jeden so einen wunderbaren Riegel mitnehmen müssen und können und verteilen, aber vielleicht mache ich das beim nächsten Mal so weiter, ja. Aber mir geht es einfach auch darum, irgendwie zu verstehen, wir sind wirklich wunderbar gemacht und wenn Gott das so sagt oder sagen lässt und David zu dem Ergebnis kommt, dann meint er das immer ganz, ganz persönlich. Und damit sind wir schon auf einer richtig guten inneren Route, um diesen Psalm 139 richtig einzuordnen. Die Gabi hat es auch schon den Fokus darauf gelegt, so, ich möchte eigentlich 6 Verse mit uns angucken, und zwar die Verse 1 bis 4. Und die Verse 23 und 24. Aber dieses Lied, dieses Song hat ja ein bisschen mehr Text. Deswegen streife ich das nur. Die Gabi hat schon die Verse 5 bis 18 super zusammengefasst. Gottes Nähe und so, ja. Ich habe es mal so gesagt, da steckt eigentlich drin, du kannst Gott nicht loswerden. Du möchtest es aber auch nicht. Es geht da um Gottes Nähe, es geht darum, ein richtiges Gottesbild zu haben, wie dieser Gott ist, der uns so nah ist, dass wir ihn absolut nicht loswerden können. Bis David sagt, singt da. Und wenn ich mich in den Scheol betten würde, ins Totenreich gehen würde, selbst da wärst du da und deine Hand würde mich dort erreichen. Also dieser Gott ist kein Stalker, aber jemand, der einfach immer und gerne bei uns ist und da ist. Dann die Verse 19 bis 22, das irritiert vielleicht so ein bisschen, da kommen in diesem Song plötzlich ganz harte Verse vor. Mögest du, oh Gott, den Gottlosen töten, ihr Blutmenschen weicht von mir, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich sollen die Hand gegen dich erheben, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen. Und denkst, ey, in welchen Song bin ich denn da geraten? Hat das jemand eingefügt? Ist das versehentlich passiert? Der ganze Text war so positiv die ganze Zeit und auf einmal haut er da einen raus. Findet ihr auch? Finde ich hart, oder? Sollte ich nicht die hassen, die dich hassen? Sollte mir nicht ekeln vor denen, die dich und mit äußerstem Hass? Da gibt er echt Vollgas. Ich meine, im alten Bund, da ging es zum Teil echt ein bisschen heftiger so auch her. Ne? Aber irgendwie, als ich das so las, dachte ich, nee, der Text gehört da schon auch rein. Weil wenn man sich vor Augen malt, was der David die ganze Zeit da gesungen hat, wie er tatsächlich Gott sieht, wie Gott ihm nahe ist und wie dieser Gott wohl ist, dann hat er auch so einen Gedanke in sich, hey, es gibt so viele Leute und es gibt so viele Menschen, das kam in einem Lied heute auch schon rüber, die irgendwie was ganz Falsches über Gott erzählen und die sich sogar gegen Gott richten oder sagen, den gibt es gar nicht und nahe ist der ja schon gar nicht. Und ich interpretiere das einfach mal ein bisschen freier, so für mich auch im Sinne des Neuen Testaments, sollen ja die Feinde auch lieben und nicht hassen, aber dass man mit einer gewissen inneren Vehemenz sich gegen das richtet, was nicht wahr ist, über Gott und über dich. Da darf man auch mal sagen, stopp, das glaube ich nicht, das will ich auch nicht, das nehme ich auch nicht an. Die irgendeinen Blödsinn über dich erzählen, will ich nicht. Also am liebsten wäre mir, es gäbe die nicht. Ja, das hört sich ein bisschen austarierter, fiel nicht irgendwie so an. Aber das einfach mal nur als textlicher, dass wir den ganzen Song sozusagen gesungen haben. Aber jetzt kommt so der Fokus für heute Morgen. Und zwar Psalm 139, Verse 1 bis 4. Ich lese euch das mal vor. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe her, du weißt es genau. Also ich habe das schon mal da ein bisschen hervorgehoben. Du hast mich erforscht und erkannt. Achtet mal auf diese Verben. Und das meint immer dich. Wenn der David das singt und wir singen seinen Song, dann singen wir das jetzt. Du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst, du verstehst, du prüfst, bist vertraut und du weißt es genau. Also wir glauben ja an die Allgegenwart Gottes. Wir glauben auch, dass er allwissend ist. Stimmt es? Aber jetzt gibt es wieder so einen Fokus, so einen Lichtstrahl quasi auf dich persönlich, auf dein Herz, auf unsere Herzen. Gott ist allwissend und er weiß alles über dich. Mag eine Selbstverständlichkeit sein, aber so selbstverständlich ist das nicht. Und vor allen Dingen ist die Frage, was bedeutet das für unser Herz und für unsere seelische Aufstellung, die wir da so mit erleben? Okay? Und das ist irgendwie diese vier Verse, ich glaube sieben, habe ich richtig gezählt, Verben sind da, die uns da mal entgegenkommen. Und ich musste so denken, da geht echt ein Licht an, oder? Also das ist so, als würde man sich unter einen Halogenstrahler beim Zahnarzt legen. Ist mir aus aktuellem Anlass am Freitag widerfahren. Und das ist, kennt ihr den Moment? Du liegst da auf der Liege da, das Ding ist zurückgefahren so. Und dann, hallo, schauen Sie mal kurz zu mir, machen Sie mal immer Ihren Mund auf. Und dann, kennt ihr das, wenn der, in meinem Fall war das der Kieferorthopäde, wenn der hochgreift, und diese Monsterlampe auf dich richtet. Warum wohl? Der will klar sehen. Der will sich da irgendwie eine Orientierung verschaffen, wie es da um dich, in dem Fall nur um deinen, steht. Drückst du noch einmal drauf? Erforschen, erkennen, kennen, verstehen, prüfen, vertraut sein und genau wissen. Also der Zahnarzt oder der Orthopäde, Kieferorthopäde, der weiß genau, was los ist, wenn er da mal genauer hingeschaut hat. Und das ist ein bisschen so diese Sprache, ihr habt ja diese sieben Verben da wieder entdeckt. Ihr müsst euch das mal vorstellen, David lebt mit Gott und weiß, er ist da und Gott ist gut. Ich glaube, der hat als Mensch, der im Alten Testament gelebt hat, total viel vom Neuen Testament verstanden und ergriffen. Das war ein Glaubensmann. Ja? Und das ist total faszinierend. Und dann denkt er so über Gott nach und kommt zu diesem Ergebnis. Hey, du erforschst, du erkennst, du kennst, du weißt ganz genau, du weißt, wie es um mich steht, du prüfst mich, du bist vertraut mit all dem, was ich denke. Ja? Wie war das mit den Worten? Da ist noch kein Wort auf meiner Zunge und du weißt es genau. Hä? Der fühlt sich total erkannt. Und er weiß, mit Gott habe ich jemanden an der Seite, der durchblickt. Es lohnt sich wohl auch nicht, ihm irgendwas vorzumachen. Ich will nicht vor ihm weglaufen und ich will ihm auch nichts vormachen. Ich kann mich mit all dem, was da in mir ist, kann ich mich ihm stellen. Gott weiß es sowieso. Also wenn wir beten und dabei Worte machen, dann ist das jetzt so, dass Gott das tatsächlich auch schon kennt und weiß, was wir beten werden und was wir sagen werden. Wir müssten gar nicht so viel reden, theoretisch auch. Ja? Aber es ist absolut faszinierend. Und dann sagt er, ob ich sitze oder stehe, auch mein Trachten. Was ist Trachten? Was ist Trachten? Was ich will, wonach ich mich sehne, was meine innere Motivation ist eigentlich und worauf sich diese Motivation auch richtet, auf was alles und auf wen und auf, das ist Trachten. Er sagt, du kennst das, du kennst mein Trachten, du verstehst mein Trachten von fern. Also Gott ist ja nah, ne? Aber irgendwie so, du weißt schon, also das ist einfach, das ist Licht und das ist Leben im Licht. Leben mit einem Gott, der dich und mich zu 100% kennt. Und das sollte in deinem Herzen kein Erschrecken auslösen, hoffentlich. Ihr habt hoffentlich alle verinnerlicht, dass Gott Liebe ist und dass Gott durch und durch gut ist. Amen? Amen? Wirklich wunderbar. Dann müssen wir das Thema Angst vor Gott und so nicht mehr bearbeiten irgendwo, weil das total fehl am Platz ist. Vor Liebe muss man ja keine Angst haben. Aber wenn Gott eben so eine Forschungsarbeit, sag ich mal, mit so einem Licht irgendwo in dein Leben anmacht, die Frage ist, was sieht er denn dann da? Ja, du kennst mein Trachten, du kennst mein Sitzen, Stehen und ich sage noch kein Wort, ich habe es noch nicht gesagt, dann weißt du das schon und so. Und dann so ist das ja, schaut Gott uns eben so an. Und David geht auch davon aus, dass Gott mit ihm reden kann über das, was Gott da an der Stelle entdeckt. Was glaubt ihr, was entdeckt Gott dann da? Es würde mich echt interessieren, was ihr jetzt denkt. Müssen wir jetzt nicht öffnen, aber manchmal, und ich finde, das hat auch absoluten Platz, ja. Also manchmal aber hat man das Gefühl, ja, wenn Gott mich kennt und wenn der mich wirklich kennen würde und wenn er mich anschaut, also vielen Christen geht, als wäre Gott so ein großer Sündenscanner. Der scannt über dich und schaut an und ist nur auf der Suche nach Sünde. Also ich meine, Gott will Sünde ausmerzen, deswegen ist Jesus Mensch geworden, er ist, hat unsere Sünden mit ans Kreuz und so. Das ist so wirklich Gottes Ziel mit uns. Aber ich möchte das echt mal betonen, zunächst einmal, dass Gott, wenn er uns anschaut, ganz viel Gutes sieht, unser Herz sieht, unsere Aufrichtigkeit sieht. Der sieht unsere Gerechtigkeit, der sieht die Dinge in unserem Leben, in unserem Herzen, die gut sind und die heil sind und die richtig sind. Und wo er sich das hier mit diesem, ich erforsche und ich gucke und ich mache und so zum Ergebnis kommt, ich freue mich total über dich. Ist gut. Also der kann uns darüber auch informieren und durch den Heiligen Geist, dass er mit uns spricht und das ist richtig gut. Es gefällt mir. Hey, du hast heute jemanden so freundlich begrüßt, das war wirklich dem Reich Gottes würdig, sage ich mal. Ja? Oder der Heilige Geist kann sowas auch mal sagen. Nicht nur mal, ich glaube, der redet oft darüber. Und spricht darüber, wenn wir Dinge getan haben, die echt richtig waren, in seinem Willen waren und sagt, gut gemacht. Hast du schon mal von Gott gehört, gut gemacht? Oder dein Herz gefällt mir echt? Wie du dich ausdrückst und Geschwistern gegenüber meine Gnade vermittelst zum Beispiel, ja, und wie du in die Liebe Gottes bringst, das gefällt mir total. Hast du Gott schon mal so gehört? Ja, danke. da gibt es ein paar. Ich fand das total schön. Im letzten Jahr in Bad Krozingen, wo ich lebe, gibt es auch eine Polizeibehörde. Und die Leute, die da arbeiten, die fahren auch mit ihrem Fahrrad normalerweise, mit dem E-Bike durch die Gegend und suchen Falschparker. Immer auf der Suche nach Falschparkern. Ist auch deren Job. Aber in der Weihnachtszeit haben die den Spieß mal umgedreht und haben einen freundlichen Zettel an die Autos der Richtigparker gehängt. Ich glaube mit einem Schokoladenlöffel. Oh, hier, kein Wunderbar, aber Milka. Da habe ich gedacht, wie fantastisch ist das denn? Das ist eine ganz andere Kultur. Das war jetzt ein bisschen Weihnachtskultur, ja, irgendwo. Aber irgendwo einmal zu Weihnachten wenigstens. Aber versteht ihr, da kriegst du, du parkst richtig und dann kommt die Polizeibehörde und sagt, gut geparkt. Lass dir das Milka-Schokolade schmecken. Ist doch genial, oder? Ich finde das super. Und ich glaube, dass Gott auch mit uns oft so wie mit Richtigparkern umgeht. Und sagt, gut, justier mal dein Herz, auch dann im Alltag, so Gott gegenüber und hör mal hin, was er dir Positives zu sagen hat. Ganz bewusst sogar. Stell deinen inneren Empfang mal auf das, was wahr ist, was gut ist und was Gott dir sagt. Da wird was kommen. Glaubt ihr das auch? Wir haben manchmal die innere Voreinstellung, dass wir damit gar nicht rechnen und wenn Gott redet, dann redet er über unsere Fehler. Und nochmal, darf ich natürlich nicht vergessen. Natürlich redet Gott über Dinge, die er korrigieren will in unserem Leben. Das ist ja das Schöne. Wenn wir mit ihm leben, er ist uns nahe und wir leben aufrichtig mit ihm, dann spricht er über die Dinge, die er verändern möchte. Aber immer in Liebe. Und immer mit dem Wissen, der König kümmert sich um mein Herz und er verändert das, was ihm da nicht so gefällt. Ich darf mich öffnen und ich darf mich ihm gegenüber hingeben. Und dann darf ich auch sagen, erforsche mich, erkenne, wie ich meine. Du weißt, was in meinem Herzen vielleicht schlummert, was ich selber gar noch nicht gesehen habe. Du weißt, wenn es da irgendwelche Dinge gibt in meinem Herzen, die mich unbewusst irgendwie antreiben oder irgendwo, was weiß ich, zum sozialen Rückzug führen. Ich treffe mich mit Menschen nicht mehr, weil ich eigentlich keinen Bock mehr habe auf Menschen und irgendwo, das würdest du mit deinem freundlichen Lächeln sonst nie sagen, aber dein Verhalten ist so und dann spricht Gott auch darüber. Hey, schau dich mal an, das kann er auch. Versteht er, was ich sage? Also das hat genauso einen richtig guten Platz. Aber Gott ist eben nicht nur ein Sündenscanner. Der freut sich an der Gerechtigkeit. Das ist das Gegenteil von Sünde. Wisst ihr, da steht, wir sollen ja auch trachten übrigens, nach Gerechtigkeit trachten und das in unser Leben bringen. Ich habe mal gelesen, das griechische Wort für Gerechtigkeit, Dikaiosyne, das war in so einem Lexikon. Und da gab es ein bisschen ältere deutsche Worte, die man so vielleicht gar nicht mehr benutzt. Aber ich fand das fantastisch. Also diese Gerechtigkeit ist also ein Zustand, wie er sein sollte. Und das bedeutet auch, oder dieses Wort lautet Rechtbeschaffenheit. Rechtbeschaffenheit, also Recht, ich glaube, heute sagt man Rechtschaffenheit und meint vielleicht fast das Gleiche, aber ich finde Rechtbeschaffenheit deutlich stärker. Da geht es um unsere innere Beschaffenheit und die soll richtig sein und die soll lebendig sein und die soll gut sein. Und da achtet Gott drauf. Er liebt es. Wir können unser Herz dahin bringen, danach zu trachten und dass wir diese Gerechtigkeit in unser Herz bringen, wissen auch, dass wir Gott dazu brauchen und dann wird es immer so sein, dass wir Gott dabei auch gefallen. Das ist der andere Bedeutungshorizont, Gottgefälligkeit. Stell dir mal vor, Gott sieht dich in Christus und du bist völlig richtig beschaffen und du gefällst Gott dabei. Alles Falsche, was gar nicht zu dir und deinem Leben gehört, ist weg. Ist super, oder? Und so sieht Gott uns. Erforsche mich, erkenne mich, du verstehst mich, du weißt, was ich rede. Kennst das alles? Und du kommst dabei zu guten Ergebnissen. Und wenn das nicht so ist, dann weiß ich, du informierst mich darüber, dass wir gemeinsam das ändern können oder du in mir das ändern kannst. Das ist Leben mit Gott. Das ist das, was dieser Psalm, glaube ich, sagen will oder was David auch besungen hat. Der hat sich da so genial darüber gefreut, dass er auf die Idee kam, darüber mal wieder ein Lied zu schreiben. Lieder schreibt man ja, weiß ich nicht, je nach Tonart eigentlich. Ne? Also es kann schon auch unterschiedlich emotional irgendwie angereichert sein. Es gibt ja auch traurige Lieder und so, hat er auch gesungen. Aber ich glaube, das ist vom Grundtonus fröhlich. Ah, du kennst mich. Das passt nicht, oder? Du erforscht mich. Und du erkennst mich. ich freue mich, dass du bei mir Licht anmachst und dass du mich kennst und dass du alles verstehst. Ich sage nicht mal ein Wort und dann weißt du das schon. Das ist für mich herrlich, Vater. Ich habe keine Angst vor dir. Lass uns so miteinander leben. Ja? Das singt er mit Freude. This is what you do. This is what you do. You come and make alive. Das steckt dahinter. Das ist genau der Song. Jesus kommt und ist gekommen, um uns lebendig zu machen. Und alles, was in uns da vielleicht echt tatsächlich auch tot ist oder nicht zu uns gehört, das nimmt er weg und er schafft es mit uns, wenn wir aufrichtig sind, das in unserem Leben zu verändern. Aber er verändert uns. Aber was wir brauchen, ist so ein Glaube, ein fröhlicher Glaube, der Gott zugewandt ist und der Gott immer einlädt. Und wenn du denkst, wenn du wüsstest, in was für einer, kommen wir mal zu den Sünden, schlimmen Sünde ich da immer wieder reinfalle, sag dir eins, sing dieses Lied und sing's vielleicht gegen deine Gefühle. Und singst trotzdem, weil du damit Gott sagst, ich vertraue dir, dass du sogar in diese schlimme Sünde hineinkommst und dass du es verändern kannst. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich zurückziehen an einen Ort, wo nicht mehr gesungen wird und wo du denkst, hey, Gott kennt mich ja. Das ist wieder diese andere Tonart. Gott kennt mich. Eieiei. Ja? Es gibt Phasen von Zerknirschung vielleicht auch, wo wir echt merken, also ich erkenne mich auch selber, ja, aber irgendwie ist da auch was schwierig und so weiter. Aber ich habe über die Jahre und Jahrzehnte gelernt, mit Gott kann man über alles reden, er verdient Aufrichtigkeit und er kommt in unser Leben und verändert und verwandelt uns. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Was ich in letzter Zeit ganz gerne schon auch mal so erzähle, weil das für mich da an der Stelle auch mal konkret wird. Wisst ihr, so von meiner familiären Prägung her komme ich aus einer Großfamilie, Arbeiterfamilie. Und meine Eltern, Vater und Mutter, waren beide seelisch nicht so gut aufgestellt. Es sind Kriegskinder gewesen, da gibt es verschiedene Gründe auf. Die wurden auch geprägt mit all dem, was da ist. Und haben dann mit diesen Möglichkeiten, die sie hatten, das Beste, glaube ich, aus ihrem Leben gebracht. Aber es gab trotzdem, aus ihrem Leben gemacht, aber es gab trotzdem ein gewissen, wie soll ich sagen, Defizite an Nähe, an Geborgenheit, an Lebenssicherheit. Gut, dass es mich gibt. Ja, also das kann einem auch als Kind und später im Leben, das fällt einem erst später im Leben irgendwie auch mal auf, irgendwie auch aushöhlen. Und damit, das macht Gott zur richtigen Zeit eben auch, konfrontiert er uns positiv. Nicht im Sinne von Sündenscanner, sondern hey, ich liebe meinen Sohn Rainer, den liebe ich und ich weiß, wo der herkommt, ich weiß, was der auch für ein Leben gelebt hat und jetzt gibt es Zeitpunkte, wo ich ihm zumute, das Herz mal anzugucken und an der Stelle auch was zu verändern. Ja? Und für mich, wenn ich dann die Bibel lese, da entdeckt man die fantastischen Verheißungen, das ist euch auch schon aufgefallen. Also, ja, und dann gibt es manchmal diesen Abgleich und du denkst, das hat tatsächlich Luft nach oben. Bei mir zum Beispiel ein Hammervers aus den Sprüchen, Gelassenheit ist des Leibes Leben. Schon mal gelesen? Schon mal gehört? Irgendwann kam das in mein Leben und ich habe gedacht, ey, warte mal, mein Körper, der ist lebendig, dann, auch wenn mein Herz zutiefst gelassen ist. Und dann dachte ich, ey, unser Leben, wie es teilweise vor sich hin eilt, mit all dem, was da ist, die ganzen Stressmomente, die ich irgendwie in mein Leben auch aufgenommen habe, auch mit einer Form von Getriebensein manchmal. Und dann sagt Gott, Gelassenheit ist des Leibes Leben. Wie war das mit den Stürmen bei euch? Da habe ich noch gedacht, als ihr es so erzählte, Gott kann den Sturm ja auch drehen und so. Phänomenal ist, wenn man im Sturm schlafen kann. Das ist die Story von Jesus. Ich dachte, hey, wie gelassen kann man da sein? Die anderen schieben alle Panik. Und Jesus nicht, das sind die gleichen Umstände. Die waren alle im Sturm. Der eine schläft und die anderen kriegen Panik. Und dann dachte ich, da geht es um Herzenszustände. Jesus ist gelassen. Der wusste, ich bin mit dem Vater unterwegs, mir kann nichts passieren. Und das wollte er seinen Jüngern beibringen. Deswegen Boot und darüber. Schlafen. Und dann und sagte, was macht ihr euch eigentlich für Sorgen, ihr Kleingläubigen? Das ist auch ohne Vorwurf. Aber er will ihnen beibringen, dass das Herz bei Gott ein Zuhause findet, damit es in der Gelassenheit und in der Ruhe leben kann, die Jesus auch hatte. Jesus hat in einer Situation mal diese Gelassenheit und aus verständlichen Gründen nicht mehr gehabt. Das wurde schwierig, als er wusste, jetzt geht es Richtung Kreuz, er wird verraten. Da hat er gekämpft und auch mit Emotionen gekämpft. Und dann auch, als er am Kreuz hing und dann gerufen hat, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Das ist für uns Menschen ohne Jesus fast Normalzustand. Das Gefühl, von Gott verlassen zu sein, obwohl er ja da ist. Da fehlt ja was in den menschlichen Herzen, die Jesus da nicht haben. Ne? Und das fasziniert mich. Solche Texte, die haben mich irgendwann mal abgeholt und ich sagte, Vater, hier bin ich. Du weißt, was mich antreibt, du weißt, was ich da manchmal für einen Stress in mir habe, du weißt, was mich echt manchmal anspannt und ich bin mit der Reise nicht fertig. Ich bin einfach mal nur ganz ehrlich und ich weiß aber, ich öffne mein Herz für diesen Gott, der alles erforscht, der alles kennt, der sein Licht darauf lenkt und mir dabei helfen will, genau da anzukommen, wo Jesus ist. Und das Schöne ist, in diesem Prozess werden wir die Menschen, die wir in Ewigkeit sein werden und in Ewigkeit sind. Ist das nicht cool? Alle Veränderungen, die wir hier im Leben erleben, zielt darauf ab, uns zu den Menschen zu machen, die wir in Ewigkeit sind und die Gott ursprünglich in seinem Sinn hatte, als er uns geschaffen hat. Alles Falsche, alles, was nicht zu uns gehört, alles, was wir uns antrainiert haben, um gut dazustehen oder um, was weiß ich, das Leben zu bewältigen, das wird auf kurz oder lang von Gott verändert werden. Da bricht manches weg, was nicht zu uns gehört. Es fühlt sich manchmal komisch an im Leben, manche gucken schon wissend, aber das kommt auf kurz oder lang. Aber das Schöne ist, bei diesem Prozess am Ende davon werden wir die Menschen sein, die wir in Ewigkeit sind. So wollen wir auch von Herzen eigentlich sein. Und das macht uns alive. You come and make alive. Das ist so das Ziel Gottes tatsächlich auch mit uns. Machst du mal Hebräer? Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Da kriegt man, und ein Richter, da kriegt man, ich finde, was für Assoziationen haben wir mit Richter sein? Das steht im Griechischen Kritikos sogar, der Kritiker. Aber Gott ist Liebe und er ist kein Kritiker, wie wir die Kritiker in der Welt finden. Oder er ist kein Richter, der irgendwie, sondern der ist unser Vater und der will uns korrigieren. Es ist eigentlich fast ein besseres Wort. Er ist ein Korrektor, danke, der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß, das heißt so viel wie nackt, und aufgedeckt, das heißt auch so viel wie nackt, vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Intensiver Text, finde ich. Mit wem haben wir es zu tun? Mit dem lebendigen Gott. Er ist unser Vater durch Jesus geworden und vor ihm ist alles, vor ihm sind wir sozusagen nackt. Was wir voreinander vielleicht verbergen, vor ihm geht das nicht. Da nimmt sich Gott echt eine gehörige Freiheit raus. Er drängt sich nie auf. Er reagiert immer auf unsere Einladung, das muss uns klar sein. Aber vor ihm ist alles klar. Er ist Licht und wir dürfen in seinem Licht leben. Jetzt möchte ich so zu den letzten beiden Versen kommen von unserem Song. Das ist erstmal Vers 23. Jetzt fängt er schon wieder an. Also erst sagt er, du erkennst mich und du erforscht mich. So, das ist so, wie ich habe begriffen, wie du bist. Und das ist für mich fast so was wie so eine Einladung, die auch nur in Aufrichtigkeit, wenn man es wirklich so meint, vor Gott lebendig wird, ja, oder funktioniert. Jetzt sagt er das nochmal, aber diesmal als Gebet. Erforsche mich. Erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also da habe ich so das Gefühl, der traut sich selbst nicht ganz so über den Weg, ja, irgendwo. Also das heißt, er möchte doch nochmal so eine letztliche Instanz haben, die ihn wirklich, und jetzt nicht beurteilt ist ein falsches Wort, die ihn wirklich anschaut und ihm hilft zu verstehen. Also der sagt, ich habe eigentlich nur begrenzte Möglichkeiten, wirklich mein Herz anzugucken, wirklich meine Gedanken zu verstehen. Ich brauche eine externe Quelle, Lichtquelle, die mir dabei hilft, damit ich dann was erkenne. Also das Erforschen und Erkennen macht nur Sinn, wenn Gott darüber auch informieren kann, damit man weiß, was da los ist. Es ist eine Bitte, es ist ein Gebet, es ist so meine Zustimmung. Erforschen und prüfen, das sind auch wieder starke Verben, oder? Das spricht von Gründlichkeit. Also er lädt Gott ein, so richtig auf den Grund zu gehen und schau nach, nicht bei anderen, sondern bei mir. Bei mir. Erforsche, erkenne, prüfe mich. Erkenne ist eigentlich ein Begriff, also Adam erkannte Eva und so, ne? Also das ist ein Begriff von Nähe und Intimität. Das so zu koppeln, prüfe mich, geh mit mir auf den Grund, gekoppelt mit dem Verständnis von erkenne mich, hab Gemeinschaft mit mir, innigste Gemeinschaft mit mir, da merkt man, da ist kein Schrecken mehr drin. Ne? Also wirklich, davon sollten wir uns komplett verabschieden. Und er sagt dann, schau dir das mal alles an hier bei mir. Mein Herz, schau dir meine Gedanken an. Das Herz ist das Zentrum, die Mitte unseres Seins. Unsere Gedanken, da geht es viel um den Kopf. Ja? Was denke ich mir eigentlich so den lieben langen Tag so zurecht? Was schwirrt da manchmal in meinem Kopf herum? Kennt das auch noch jemand, irgendwas, der manchmal die beste Übung, um rauszufinden, was so in deinem Kopf herumschwirrt, ist, wenn du dir vornimmst, bei Gott stille zu sein. Das ist die spannendste. Ich mache bei uns in der Gemeinde manchmal so, oder habe ich auch so Abende gemacht mit gewissen geistlichen Übungen. Und da zum Beispiel die Übung 7 Minuten Stille. Da kriegen manche Geschwister eine Offenbarung, dass Zeit relativ ist. Manche halten das keine Minute aus. Das zeigt auch, was im Herzen los ist. Nimm das mal mit nach Hause, schaffe dir irgendwann mal im Laufe der Woche einen Raum und mach mal 7 Minuten Stille bei dir und bei Gott sein. Und dann erleb dich mal. Erleb dich mal, was da los ist. Du wirst erstaunt sein, was da alles an Gedanken kommt. Wo du herkommst und was du noch vorhast. Das ist unglaublich. Also Gottes Ziel ist damit ja nicht, dass wir gedankenlos werden. Das werden wir nie schaffen. Unsere Hirne sind so gemacht, dass wir Assoziationen haben. Aber allein, was da schwirrt, dann denkst du, das ist ja verrückt. Das ist eigentlich verrückt. Und da auch Gott einzuladen, Herr, du kennst mich und du weißt, was da alles in mir rumschwirrt. Und ich lade dich da ein, dass da mehr Ruhe kommt, mehr Fokus kommt, auch für mein Leben. Wie wollen wir auch vor Gott klarbekommen, was er mit unserem Leben vorhat? Wisst ihr, wir haben alle unser Leben und auch unsere Berufungen. Wenn du Vater und Mutter bist, bist du Vater und Mutter, darfst du dich um die Kinder kümmern. Da musst du nicht fragen, habe ich eine andere Berufung? Ja, also es gibt bestimmte Dinge, die sind selbstverständlich. Aber wenn wir beten mit Vater, dein Wille geschehe, ja, wie kriegen wir das dann raus? Indem wir beten und Gott fragen. Und wenn Gott uns darüber informieren soll, dann brauchen wir eine Empfangsbereitschaft und die hängt viel damit zusammen, dass wir innerlich und äußerlich mal zu einer gewissen Ruhe kommen. Lade ich euch echt mal ein, macht es mal. Und wie gesagt, alles anklagefrei bei Gott sowieso nicht und dann, Herr, hier bin ich. Bei mir ist auch echt viel im Leben los und ich weiß, du liebst Gelassenheit, du magst ruhige Momente. Hilf mir, Herr. Und wenn man das öfter macht, merkt man, man kommt auf einen Weg, wo sich eine innere Ruhe und Gelassenheit durch den Heiligen Geist in unserem Leben einstellt. Wir Charismatiker sind schon auch manchmal toll, aber auch in gewisser Hinsicht komisch, wenn wir irgendwie denken, es muss immer so laufen. Ist euch mal aufgefallen, dass es manchmal klappt, aber in vielen Fällen nicht? Dann fragt man sich, und jetzt? Und ich glaube, da hat Gott, weil er unser Vater ist und er hat Riesenlust darauf, mit uns unterwegs zu sein, er lässt sich bei manchen Dingen Zeit und manche Sachen brauchen Zeit und immer wieder neu in Gottes Gegenwart zu kommen. Deswegen machen wir das auch und deswegen feiern wir auch Gottesdienst. Und in der Reise merkt man plötzlich, wie man anders wird. Manchmal erstmal unbeobachtet oder unentdeckt. Und irgendwann guckt man hin und denkt, hey, ich bin ja gar nicht mehr der Gleiche oder die Gleiche. Da verändert sich was. Das Neue Testament nennt das, wir werden verwandelt in das Bild Christi von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und da lade ich euch echt ein. Stille Zeit ist kein gesetzlicher Krampf, wo man irgendwie jeden Tag muss, sondern Liebende sind gern zusammen. Und dann sind das ganz andere Räume, die man da füllen darf. Und man hat ganz andere Zeiten, die man auch genießen kann. Ja? Nichts gegen stille Zeiten, nichts gegen Bibellesen und so. Also gar nicht. Aber ich habe irgendwie entdeckt, hey, mein Vater hat Zeit. Und der liebt es, wenn ich alleine zu ihm komme und auch in Gemeinschaft. Und das sind oft Orte von Veränderung. Der letzte Vers. Und sie. Also ne, erforsche mich, geh auf den Grund und so. Und dann lädt er ihn ein. Und sie. Schau bitte hin, schau bitte nach, was da los ist bei mir im Herzen und in meinem Kopf und in meinem Bauch. Gefühle sind ja oft ja, über dem Bauch und so. Schau bitte hin und hilf mir. Und dann schreibt er da, und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Damit schließt er diesen Song eigentlich ab. Schau bitte hin, ob da irgendwas in meinem Leben, ob das Mühsal heißt. Ich glaube, so vom Hebräischen her heißt das auch so viel wie ein Weg des Abgotts. Also sprich, ob da ein Weg bei mir ist, der dir gar nicht entspricht, der nicht in deiner Wahrheit zu Hause ist, der nicht in deiner Liebe zu Hause ist, was zu meinem wahren Menschsein eigentlich gar nicht gehört, wo ich verpeilt bin, wo ich irgendwie auf einem gewissen Abweg bin. Ja? Schau da bitte genau hin und informiere mich. Und dann, und leite mich auf dem ewigen Weg. Der ewige Weg ist Gottes Weg. Ich habe vorhin mal gesagt, wir werden die Menschen, die wir in Ewigkeit sein werden. Also alles, was Gott sieht und tut und was er auch verändert in unserem Leben, führt dazu, dass wir ihm ähnlich werden. Und das ist so viel wie, leite mich auf dem ewigen Weg. Leite mich auf dem Weg, der dir entspricht und den du mit mir auch gehen möchtest. Das ist eine Einladung, die da ausgesprochen wird. Sieh hin und leite mich auf dem richtigen Weg. Das ist einfach, das glaube ich, das möchte ich euch einfach so mitgeben. Mach das wirklich zu deinem Gebet. Es gibt so zwei Extreme, die man vielleicht meiden sollte. Das eine ist, wenn man sich Gott gar nicht aussetzt, wenn man das nicht zu seinem Song macht, gar nicht, lieber nicht. Und das andere ist, wenn man pedantisch sich selbst seziert und nur auf sich schaut und nach Fehlern sucht zum Beispiel und nach der Nadel im Heuhaufen und sich dabei irgendwie innerlich auch noch fertig macht, und das ist auch ungesund. Es braucht einen gesunden Mittelweg, und das ist dieser Song. Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit zu Gott kommen und ihm zutrauen, dass er zur richtigen Zeit mit dir über die richtigen Dinge spricht. Und wie gesagt, da kommt ganz viel Bestätigung und gut gemacht. Und Dinge, die ihm nicht gefallen zur richtigen Zeit, die korrigiert er eben auch. Und das bedeutet alive sein. Jesus came to make me alive. In eine Gottesbeziehung zu treten, die Gott alles zutraut, die weiß, Gott weiß alles. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel zu beten. Kennt ihr das aus dem Römerbrief, wo es mal heißt, Gott kennt uns und kennt sogar das Seufzen in uns. Und der Heilige Geist versteht das. Seufzen ist ein Gebet. Manchmal denkt man so, kurz vor der Selbstverzweiflung, und Gott hört das Seufzen. Und der Heilige Geist überlegt sich, wie kann ich ihm oder ihr jetzt helfen? Hör auf mich, öffne dich für mich, egal wie es dir geht. Und das ist meine Ermutigung eigentlich aus diesem Song. Aufrichtig sein, mit Jesus leben. Und dann schauen, was er im Herzen tut. Und dann das wirklich auch erzählen. Wirklich erzählen. Wenn Gott was macht hier in der Gemeinde oder auch bei dir zu Hause und du merkst, dein Herz wurde verändert, dein Denken wurde korrigiert, ich mache euch Mut. Erzählt davon. Im Persönlichen, im Hauskreis, wie im Gottesdienst. Wir müssen das hören. Wir haben manchmal nicht diese Superwunder da irgendwie, die wir immer so haben wollen. Aber ich glaube, dass Gott Tag für Tag sich um unsere Herzen kümmert und dass da Dinge bei rumkommen. Und dass wir merken, hey, mein Denken war total falsch. Jetzt merke ich, mein Denken ist richtig, kommt in die richtige Spur. Ich bin wunderbar gemacht. Ich stehe jetzt jeden Morgen auf, stelle mich vor den Spiegel und sage, ich bin ja wunderbar gemacht. Danke Gott. Was haben wir heute vor miteinander? Das ist ein ganz anderer Ansatz, oder? Und genau darum geht's. Anna, nimm das mal mit. Nächsten Sonntag fragst du mal nach. Hat jemand was zu erzählen? Habt ihr was erlebt bei den 7 Minuten Stille? Wie war das da eigentlich? Sei mal ehrlich. Das ist eine coole Frage. Oder coole Ansage. Sei mal ehrlich. Ehrlich ist genauso wirksam wie wirklich. Wie geht es dir eigentlich wirklich? Was hast du wirklich erlebt? Und da kommt was, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das zu öffnen und da mal zu hören, finde ich richtig cool. Anna, du machst das. Gottes Segen euch. Ich glaube, Lobpreisteam, ihr habt noch ein schönes Lied. Ich würde ganz gerne so einfach für dein Herz beten. Ich mag das einfach mal zu ermutigen. Leg mal deine Hand aufs Herz. Und wir lassen einfach mal den Heiligen Geist da auch ran und rein nochmal. Vater, ich danke dir, dass dieser herrliche Song in die Bibel gekommen ist und dass wir diesen Song heute noch singen dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass diese Wahrheit so befreiend ist. David hat es verstanden. Er konnte nicht abhauen. Er wollte das eigentlich auch nicht. Du bist immer da. Er hat verstanden und zutiefst geglaubt, dass du alles kennst und weißt. Ob wir sitzen, ob wir stehen, was wir denken, was wir reden werden, das ist dir alles bekannt. Vater, das bringt uns zum Staunen und manchmal vielleicht auch zum Erschrecken, aber wir halten dir einfach unsere Herzen hin. Und hier sind wir, mit unseren Herzen, mit unseren Köpfen, mit unserem Bauchgefühl, mit all dem, was in uns steckt, und halten es dir so hin und laden dich ein. Erforsche das, prüfe das auch, red mit mir darüber und nimm alles weg, was Mühsal bedeutet. Nimm alles weg, was überhaupt nicht zu uns gehört. Nimm alles weg, was da auch vielleicht an Sünde ist. Und bestätige all das, was da an Gerechtigkeit ist. Sprich mit uns, Jesus. Leite mich und leite uns auf deinem Weg, auf deinem ewigen Weg. Danke, dass da so viel Gnade und so viel Wahrheit drin ist, so viel Schönheit. Danke, dass du gekommen bist, um uns lebendig zu machen. Das ist ein wahres Lied. Und mach das mit uns. Danke, dass du sprichst in den kommenden Tagen auch oder überhaupt in unserem Leben. Wir freuen uns über das, was du siehst und über das, was du sagst und freuen uns über das, was du veränderst. Du bist Gott. Du bist der Vater. Wir sind deine Kinder. Du bist Jesus, der ältere Bruder. Wir sind so froh, dass wir zu dir gehören und dass wir einen lebendigen Gott haben.